Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Janz.
Und somit begrüße ich auch Andi Janz sehr, sehr gerne. Andi, wie geht's dir?
Mir geht's sensationell, denn heute haben wir eine etwas andere Folge, auch ein bisschen anderen Vorspann. Ich freue mich wahnsinnig, denn wir schweifen zu einer Destination, die ganz, ganz weit im Osten liegt. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Du und ich, wir sind ja eigentlich eher viel in China, schon in Ostasien unterwegs gewesen, du auch viel in Südostasien, auch beruflich, ich sehr viel in China. Wir machen heute aber einen Schritt noch weiter gen Osten.
Genau, es geht in das Land der aufgehenden Sonne, es geht nach Japan, denn wir haben den Auftrag bekommen von der japanischen Fremdenverkehrszentrale, eine sechsteilige Podcast-Serie über Japan zu produzieren. Darüber sind wir ganz froh und glücklich, denn es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Die Folge ist nämlich auch schon online, die erste zumindest, und wird jetzt immer wöchentlich aktualisiert, so dass man sich in den nächsten 6 Wochen sehr, sehr gut und auch ein bisschen unterhaltsam über Japan informieren kann. Und ja, um heute darüber zu reden, ist auch Bettina Krämer heute dabei von der japanischen Fremdenverkehrszentrale. Liebe Bettina, wir begrüßen dich sehr herzlich.
Einen wunderschönen guten Tag. Konnichiwa, wie die Japaner sagen.
Konnichiwa. Bettina, was machst du beim japanischen Fremdenverkehrsamt?
Ich bin beim japanischen Fremdenverkehrsamt zuständig für Presse und Marketing. Ich bin auch zuständig für alles, was Kooperation, Marketing mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen anbetrifft. Und ich bin mit Journalisten in Japan unterwegs zum Beispiel.
Sehr schön. Und ihr habt diesen großen Schritt gewagt, uns zwei Großmäuler nach Japan zu schicken, um das Land zu erkunden in 6 Folgen. Es hat uns wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Sven hat das eben schon erwähnt. Und wir haben wahnsinnig viel erlebt, gesehen und mit ganz vielen interessanten Leuten gesprochen. Und ich glaube, wir würden dir ganz gerne mal kurz erzählen, was wir alles gesehen haben und ein paar Beispiele von Leuten, mit denen wir auch gesprochen haben. Vielleicht willst du mal anfangen, Sven, ne?
Ja, natürlich ist unsere Reise gestartet in Tokio, wo ich zum Beispiel auch schon einmal war. Und ich hatte eine ganz tolle Erinnerung an Tokio. Es fühlte sich so schon westlich an, aber es war dann doch irgendwie komplett anders. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich saß im Straßencafé und gegenüber war ein anderes Café und es saß eine Frau in einem Stuhl und vor ihr kniete ein Mann. Und dieser Mann hat 10 Minuten auf sie eingeredet, guckte sie aber nicht an, sondern hat nur auf den Boden gestarrt. Und da dachte ich, okay, das ist hier doch eine andere Kultur. Ich sitze zwar, ich glaube, es war ein Starbucks oder es gibt viele andere Kaffeeröstereien, aber da merkte ich doch, das ist was anderes. Und das fand ich so wahnsinnig faszinierend. Es sieht so ein bisschen aus wie bei uns, aber die Kultur ist doch ein bisschen anders.
Ich war noch nicht in Tokio, aber ich war in anderen Teilen von Japan, fand ich sehr spannend. Aber nach all dem, was wir auf dieser Reise auch über Tokio gelernt und erfahren haben, habe ich ganz besonders Lust auf Tokio bekommen. Wir sind dann, nachdem wir in Tokio waren, sind wir nach Shizuoka gefahren, haben uns dort ein bisschen orientiert. Von dort aus sind wir aber auch in eine ganz andere interessante Region gefahren. Das ist die Setuchi-Region, die liegt zwischen Kobe und Hiroshima im Südwesten der Honshu-Insel. Und ja, in Hiroshima sind wir gewesen. Wir haben unterwegs mit einer ganz bezaubernden japanischen Köchin aus Berlin geredet, die dort Kochkurse anbietet, Kaoru Irayama. Ja, und wir haben mit jemandem gesprochen, der eine ganz besondere Liebe für Japan hat. Das ist nämlich der Jochen Schliemann, der Macher hinter dem Reisen-Reisen-Podcast, hat uns so einiges über die japanische Küche erzählt, nicht wahr, Sven?
Ja, und wir reden viel übers Essen im Podcast. Also es ist eigentlich keine Folge, wo wir nicht übers Essen reden. Und die haben uns alle Appetit gemacht, oder? Auf japanische Küche, auf japanisches Essen.
Wir haben aber auch über Geschäftsreisen erfahren und ich war ja auch geschäftlich in Japan. Und was mich wirklich fasziniert hat, ist, dass die Japaner gar nicht so verschlossen sind, wie dieses Klischee und diese Stereotype eigentlich immer so darstellt. Die Japaner sind viel, viel offener, als man denkt und sind sehr hilfsbereit und sehr freundlich. Wir haben gedanklich viel in Ryokans geschlafen. Das sind die Familienunterkünfte, also sozusagen Herbergen, Pensionen. Und wir haben einen ganz interessanten Ausflug in die japanischen Alpen mit einem Wanderexperten gemacht.
Genau. Und ja, das zeigt doch eigentlich die Vielfältigkeit, die Japan so bietet. Und Bettina, wieder mal zurück zu dir. Wie findest du denn unsere Auswahl?
Ja, super toll. Da ist wirklich alles dabei, für alle, die wandern wollen, die kulturinteressiert sind. Ihr habt natürlich auch die japanische Küche, gerade eben auch in der Vielfältigkeit. Ihr habt alles abgedeckt, was der Besucher für Japan so wissen möchte.
Was ich an Japan so spannend finde, und da kann ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte erzählen, ist einfach, dass Japan so ein Land ist, in dem man oft überrascht wird, aber eigentlich immer nur angenehm. Ich bin ganz oft angenehm überrascht worden. Auf meiner ersten Japan-Reise ging es nach Okinawa, und das ist eigentlich ja nicht so der Einstieg für die meisten Reisen. Die meisten Reisenden fangen ja an, irgendwie in Tokio oder Kyoto, und fangen in den großen Städten an. Und meine allererste Reise war eine Geschäftsreise von China aus, zu einer Jahrestagung mit 50 anderen Chinesen aus meiner Firma. Sind wir nach Okinawa geflogen, nach Naha, haben dort ein paar Tage getagt und sind dann weitergeflogen auf eine der allersüdlichsten kleinen Inseln, nach Miyako, Miyakojima, also die Insel, die Miyako heißt. Und das ist eine ganz kleine Insel, die auch ein bisschen deutsche Geschichte hat. Und das war ganz faszinierend. Wir sind dort angekommen, da habe ich festgestellt, da gibt es ganz viele Fachwerkhäuser, die deutsch aussehen. Und mir wurde dann erzählt, dass auf dieser Insel zu Kaiserszeiten, also zur Zeit des deutschen Kaisers, ein Schiff der kaiserlichen Marine gestrandet ist und sich dort einige Seeleute sozusagen niedergelassen haben, für 20 Jahre oder so auf dieser Insel ansässig waren und angefangen haben, dort deutsches Fachwerk zu bauen und so ein bisschen deutsche Kultur zu verbreiten. Die sind dann irgendwann gerettet worden von der kaiserlichen Kriegsmarine, aber haben sozusagen diesen Abdruck hinterlassen. Und wir haben auf dieser Reise mit meinen 50 chinesischen Kollegen auf dieser Insel in einem deutschen Jagdschloss getagt. Mit Blick auf das japanische Meer. Ganz faszinierend. Wir saßen wirklich in einem Schloss, das so ein bisschen aussah wie so ein Jagdschloss. Also ganz, ganz rustikal. Und da saß ich 3 Tage lang mit 50 Chinesen in einem Rittersaal. Da hingen auch deutsche Ritterrüstungen an der Wand. Und da haben wir dann getagt. Ich mit 50 Chinesen in Japan in einem deutschen Rittersaal. Also es war wirklich ganz, ganz spannend, ganz interessant. Also wirklich, und was ich an dieser Insel so spannend fand, ich bin da mehrmals irgendwie rumgefahren. Die Hauptstraße auf dieser kleinen Insel Miyako heißt Gerhard-Schröder-Straße. Aufgrund dieser deutschen Geschichte, als der G20-Gipfel im Jahr 2000 in Okinawa war, in Naha war, Gerhard Schröders Protokoll hat wohl gefunden, da gibt es eine kleine Insel, die hat eine deutsche Geschichte. Da ist Gerhard Schröder dorthin gefahren, wurde auf dieser Insel wirklich mit Ehren und Prunk begrüßt, und die Hauptstraße wurde nach ihm benannt, Gerhard-Schröder-Straße auf der Insel Miyako, in dieser Inselgruppe der Ryukyu-Inseln. Also ganz, ganz interessant. Das war eine ganz, ganz tolle Reise. Die wollte ich einfach mal ganz kurz erzählen, diese Geschichte.
Jetzt wissen wir, was Andi so fasziniert an Japan. Das ist die Gerhard-Schröder-Straße. Da fühlt er sich zu Hause. Ich würde aber ganz gerne nochmal Bettina fragen. Was fasziniert dich denn? Du bist ja schon wirklich seit vielen, vielen Jahren für die japanische Fremdenverkehrszentrale tätig. Was fasziniert dich denn an Japan so?
Japan ist von Gefühl her gleichzeitig ganz nah und ganz fern. Es ist ja wirklich vieles so, dass man es denkt, auf den ersten Blick wiederzuerkennen. Moderne Städte, Alpen, Berge, Seen, vieles ist ähnlich, aber vom Gefühl her, von der Art und Weise, wie die Japaner leben, was sie machen, wie sie das Leben sehen und was ihnen wichtig ist, ist vieles auch ganz anders als bei uns. Dieser Gemeinschaftsgeist, den es in Japan gibt, der durchdringt wirklich alles und hat auf der einen Seite dann dieses besondere Naturerlebnis, dass man in der Shinto-Religion die Natur beseelt sieht und sie als lebendigen Partner akzeptiert, ohne den das Leben nicht möglich wäre. Auf der anderen Seite natürlich auch dann riesengroße Städte baut, wo die Natur komplett zu verschwinden scheint. Diese ganzen Widersprüche und Gegensätze, aber dann eben durchdrungen vom japanischen Geist des Respekts und der Höflichkeit, das ist wirklich einfach etwas, was Japan wirklich ziemlich einzigartig macht. Das habe ich bisher in keinem anderen Land so in der Form gefunden.
Du hast gerade Respekt und Höflichkeit erwähnt. Ich glaube, wir kommen nicht ganz drum herum, auch über das Thema Pandemie zu sprechen. Aber Respekt und Rücksicht und Höflichkeit, das ist ja schon lange sehr verankert in der japanischen Kultur. Also auf meiner ersten Japan-Reise, da gab es all diese Dinge, die wir jetzt hier als so revolutionär ansehen. Also Spender mit Desinfektionsmitteln, das gibt's ja schon ewig, ne? Und auch das Maskentragen ist dort vor allem im Winter ja eine ganz normale Routine, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, ne?
Ja, das stimmt. Ich kann mich gut erinnern, bei den ganzen letzten Reisen, die ich mit Journalisten im Herbst oder im Winter gemacht habe oder auch mit Reiseveranstaltern, da wurde ich damals vor der Pandemie immer gefragt, ja, die ganzen Japanerinnen und Japaner laufen mit Masken herum. Warum machen die das? Haben die Angst vor uns? Und ich habe immer gesagt, nein, das ist einfach nur ein Zeichen der Höflichkeit. Wenn man erkältet ist in Japan und nicht zu Hause bleiben kann, dann ist man in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln, da wo es eng wird, mit Maske unterwegs, um eben sein Gegenüber vor allem, was man hat, möglicherweise an Krankheitserregern zu schützen. Und das ist einfach wirklich eine ganz normale Höflichkeitsmaßnahme.
Wie ist denn oder wie war denn die Situation in Japan? Kannst du darüber was sagen? Also gab es Lockdowns ähnlich wie bei uns?
Nein, das gab es in der Form nicht. Die Japaner waren insofern sehr gut auf die Pandemie vorbereitet, als dass sie eben schon vor 20 Jahren mit SARS-1-Erfahrungen gesammelt hatten und tatsächlich dann eben auch eine Strategie für diese Pandemie entwickelt hatten. Man hat in Japan wirklich sehr frühzeitig auf Abstand und auf Masken gesetzt. Man hat darauf gesetzt, dass man eben Cluster schnell findet und verfolgt. Und das hat sehr gut funktioniert. In Japan gab es bisher sehr wenige Fälle, sehr wenige Todesfälle. Und die Japaner sind stolz darauf, dass das Ganze eben zwar mit Beschränkungen, aber ohne Lockdowns vonstatten ging.
Wir haben auf unserer zumindest Kopfreise durch Japan, die wir jetzt in diesen 6 Podcast-Folgen gemacht haben, sind wir ja doch immer wieder mal auf das Thema Olympiade, also Olympische Sommerspiele gestoßen, die eigentlich für 2020 geplant waren, die jetzt aber terminiert sind für 2021. Es zeichnet sich ja ab, dass die Olympischen Sommerspiele höchstwahrscheinlich ohne internationales Publikum stattfinden werden, aber es zeichnet sich auch statt, dass sie stattfinden werden. Korrekt?
Das ist mein Eindruck. Im Moment kann man natürlich noch nichts eindeutig sagen. Ich glaube, es wird erst, so war zumindest zuletzt aus einem Interview mit Thomas Bach zu hören, die Entscheidung endgültig erst in einigen Wochen, also irgendwann im April oder vielleicht sogar im Mai, dass die dann fallen soll. Aber im Moment sieht es tatsächlich so aus, als würde Olympia stattfinden, aber vielleicht eben ohne internationale Besucher.
Ja, bevor wir vielleicht gleich zu unserem weiteren Gast kommen, von dir noch, du kennst ja Japan wirklich in- und auswendig, dein Lieblingsort in Japan.
Ja, das ist wirklich schwierig, weil es so viele tolle Orte gibt, aber...
Lieblingsort und Lieblingsessen. Zwei Aufgaben.
Trotz so vieler Erfahrungen muss ich sagen, dass mein Lieblingsort tatsächlich die kleine Insel Naoshima ist. Das ist eine Insel in der Seto-Inlandsee, die ihr schon erwähnt habt. Und die hat wirklich unglaublich viel zu bieten. Sie ist unglaublich schön. Der Ausblick drumherum auf die vielen anderen kleinen Inseln ist einfach sagenhaft. Es gibt dort weiße Strände. Es gibt dichte Wälder und das hat wirklich so ein bisschen Südostasien-Feeling. Abgesehen davon hat die Insel auch ein internationales Kunstprojekt mit großartigen Museen, mit den Seerosen von Monet zum Beispiel in einem vom Star-Architekten Tadao Ando erbauten großartigen Museum zu bieten. Es gibt dort lokale Künstlerkooperativen, die tolle Sachen machen. Und man hat dort eben auch wirklich ganz tolle Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung. Also ich war dort das erste Mal mit einer Journalistengruppe unterwegs und dann kam eine sehr nette, gepflegte alte Dame aus dem Haus, als wir durch das Dorf in Naoshima liefen und fragte, wer wir sind, was wir dort machen. Und schwupps waren wir auf einem Tee eingeladen in einem wunderschönen, alten, traditionellen japanischen Haus mit der Gastgeberfamilie und haben uns dort dann eben zum Tee gesetzt, uns unterhalten und alle möglichen Sachen ausgetauscht. Das ist wirklich einfach etwas, was so typisch japanisch ist. Und das alles in dem Setting mit Kunst, Kultur, Natur, das ist wirklich ziemlich einzigartig in Japan.
Am Seto Binnenmeer haben wir auch ein bisschen Inselhopping gemacht. Also in einer der späteren Folgen können die Hörerinnen und Hörer auch da ein bisschen drüber erfahren. Bettina, vielleicht zu guter Letzt, wo können unsere Hörerinnen und Hörer mehr über diesen Podcast erfahren? Also auf welchen Kanälen werdet ihr ein bisschen Werbung dafür machen, ne?
Ja, also natürlich auf unserer Seite kann man den dann hören. Und wir werden auf allen möglichen Kanälen über die touristischen Medien, über die Reisefachzeitschriften, Websites, Newsletter von den ganzen Organisationen Werbung machen, damit wir eben möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen und möglichst viel über Japan erzählen können.
Also am besten anfangen auf eurer Webseite, die wo zu finden ist?
Unsere Website ist japan.travel.de und dort finden dann alle Podcast-Folgen ihre Heimat.
Okay, sehr schön. Da finden wir eine Heimat. Das ist aber nur unsere zweite Heimat, denn wir müssen dazu sagen, das ist kein Podcast, der unter dem Namen Hin und Weg stattfindet. Aber wenn man sucht Japan und dann Meier und dann Jans, dann werden wir hoffentlich zu finden sein, wenn man dann auch noch Japan dazu gibt. Sollte in dem Mix irgendwas bei rauskommen in der Suchmaschine, ne?
Auf jeden Fall. Also unsere Zuhörer sind nicht dumm, ne, Andi? Jetzt tu nicht so, als ob die unseren Podcast nicht finden würden. Das tun sie auf jeden Fall.
Gut, vielleicht schließe ich auch ein bisschen von mir auf andere.
Ja, musst du nicht tun.
Alles klar.
Liebe Bettina, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen beim Vorspann geholfen hast, Andi und mir, dass wir ein wenig mit dir über Japan sprechen konnten, über den Podcast, über das Projekt. Und ja, wir haben uns sehr gefreut. Es waren wirklich spannende Wochen. Wir haben viel, viel über Japan gelernt. Und ich glaube, wir können schon sagen, dass unsere nächste Fernreise, wenn es wieder möglich ist, die wird nach Japan gehen. Also auf jeden Fall wird es da irgendwie, uns hat es tierisch Spaß gemacht und sehr, sehr viel Lust auf Japan.
Es ist lange her, dass ich so viel über Essen mit jemandem geredet habe.
Ja.
Sehr viel über Essen geredet. Teilweise musste ich nach den Aufnahmen, nach der Produktion rausrennen und Sushi kaufen. Also ganz komisch, was der Podcast so mit mir gemacht hat.
Ich habe sogar angefangen, Ramen selbst zu machen, ne? Also das war dann meine Leidenschaft, dass ich jetzt ja Brühen selber mache für die Rahmensuppe und sowas. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, super. Vielen Dank an euch beide. Und wir freuen uns natürlich schon total auf diese ganzen unterschiedlichen Podcast-Folgen. Wir werden sie allen unseren Freunden, Bekannten und Verwandten, die nicht rechtzeitig weggelaufen sind, mitteilen. Und ja, sehr gespannt darauf, was da im Einzelnen zu hören sein wird. Danke, dass ihr beide das gemacht habt.
Sehr gerne und danke an euch. Und dann Sven, dann gucken wir, ob wir danach noch nach Japan reingelassen werden. Aber
ganz bestimmt.
Ganz kurz, wir haben heute einen Gast, der maßgeblich daran beteiligt war und immer noch ist, dass Japan als Reisedestination in den letzten 20, 25 Jahren wirklich groß geworden ist, auch in den deutschsprachigen Quellmärkten. Ja, und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit ihm. Los geht's.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Während seiner 20-jährigen Tätigkeit in leitenden Positionen bei bedeutenden Studienreiseveranstaltern bereiste er viele Länder Asiens, aber Japan gehörte bis 1998 nicht dazu. Erst dann entdeckte er bei einer ausgedehnten Privatreise das Land der aufgehenden Sonne. Dieser Aufenthalt zeigte ihm, dass der Reiseboom, den viele Länder Asiens seit den 1970er Jahren aus Deutschland erlebten, Japan noch nicht erreichte. In seinen Augen hatte bis dahin vor allem der Mythos Japan und gewisse Vorurteile dem Land als Reiseziel gegenüber eher geschadet. Die Erkenntnisse aus seiner Japan-Reise reiften schließlich zur Geschäftsidee von JF Tours, dem führenden Japan-Spezialisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Und heute begrüßen wir den Mann hinter den Initialen JF. Herzlich willkommen, Johannes Frangenberg, oder wie die Japaner ihn nennen, JF. Danke fürs Mitmachen, Herr Frangenberg.
Ja, danke schön.
Schön, dass Sie dabei sind.
Das mögen die Japaner, solche Kürzel, solche greifbaren Kürzel. Die japanische Bahn, Japan Railways, die heißt JR. Die All Nippon Airways heißt ANA. Die Japan Airlines heißt JAL. Deswegen, ich wusste das gar nicht, aber das damals bei Gründung der Firma, dass das einfach für die Japaner schön griffig ist.
Und das passt ja auch super bei Ihnen, oder? Das J könnte ja auch wirklich für Japan stehen. Ich meine, das würde ja auch super zu Ihnen passen.
Mr. Japan. Das hinterfragen natürlich viele Japaner manchmal. Ja. Warum? Und hat das was? J steht für Japan, aber für was steht F? Und dann sind sie schnell aufgeklärt.
Ja. Dann fliegt das ganze Ding auf. Also vorweg, danke fürs Mitmachen. Es ist ja mittlerweile kaum vorstellbar, dass Japan als Reiseland bis in die späten 90er nicht wirklich so etabliert war, wie wir das heute kennen. Ne? Warum hatte der deutsche Reisemarkt Japan nicht so auf dem Schirm?
Das liegt ein Stück weit auch an den Japanern selbst. Die Japaner sind in der Anpreisung, sage ich mal, in der Anpreisung ihres eigenen Landes, ihres eigenen Hotels, ihres eigenen Restaurants, ihrer eigenen Boutique, sind die Japaner enorm zurückhaltend. Und Japaner, die damals nach Europa kamen und heute auch noch, tun sich da enorm schwer mit, über sich selbst zu sprechen, über ihr eigenes Land zu sprechen, über ihre eigene Firma zu sprechen und die ja einfach mit guten Attributen zu sehen. Das schaffen die Japaner emotional nicht, weil sie enorm zurückhaltend sind und weil sie in ihrer gesamten Erziehung, Sozialisation einfach nicht prahlen. Die Japaner, sie erleben das immer wieder, sie sitzen irgendwo in einem Restaurant an der Theke, an so einem typischen japanischen Counter. Zurückhaltender Japaner neben ihnen, kommt man leicht ins Gespräch und dann fängt der erst nach einer Viertelstunde nimmt er langsam Kontakt auf und erzählt dann natürlich, wie schön Europa ist. Aber nicht, man ist selbst in Japan und man will über Japan sprechen und dann fängt er von Europa an. Also das ist sicher einfach ein großes Hindernis gewesen in den damals 80er, 90er Jahren. Dazu kommt, in den japanischen Vermarktungsfirmen, die großen Incoming Agents, wie man sagt, sind die Mitarbeiter, bleiben oft nur ein Jahr oder zwei. Und es entwickelt sich keine Zusammenarbeit, wie wir das hier in Deutschland im Tourismus gewöhnt sind, dass man auch zugänglich ist für die Leute, dass man sehr schnell quasi auch auf ein Bier zusammen weggeht. Japaner enorm zurückhaltend und dann kommt dieser Wechsel hinzu, dann müssen sich die Veranstalter in Deutschland wieder an jemand Neues gewöhnen und so kann man nie irgendwie auch ein Produkt zusammen entwickeln, ja, was nachher auch wirklich erfolgreich ist. Und das war sicher in den Jahren, bis wir Ende der 90er gestartet sind, ein Hindernis.
Wir kommen gleich auf die ersten geschäftlichen Schritte zurück. Aber zuerst mal die Frage, wie kamen Sie damals auf Japan? Also wieso, also auch auf die private Reise nach Japan? Wie kam das damals zustande?
Ach, ich war viel mit der Kamera unterwegs und dann stand Japan zur Kirschblüte mal auf dem Programm. Und dann fragt man sich überall oder auf allen Reisen hinterfragt man natürlich, was kann man in der Firma, welches Produkt kann man noch reinnehmen? Und einfach bei dem Überlandreisen in Japan, nämlich mit den schnellen Zügen, mit den zuverlässigen Shinkansen-Zügen und auch sonst mit einer total guten Vernetzung des Public Transports in Japan, ja, kam damals zuerst nämlich mal die Idee, Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen, weil sie kommen überall hin, zu jedem Tempel, zu jedem Hotel. ganz easy mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das war damals 2 Wochen Japan, dadurch angezündet. Und das dann die Entscheidung, mich selbstständig zu machen mit diesem Produkt. Das haben viele für sehr verfrüht gehalten damals, Ende der 90er. Das konnten manche nicht verstehen, warum gerade Japan, kleiner Markt und Japaner schwierig und teuer und natürlich weit weg. Damals war China in aller Munde, Ende der 90er. Und Japan, gerade bei den im Vergleich zu den weiteren Destinationen in Far East, einfach unterbewertet und unterschätzt. Ja?
Wie schwer war es denn anfangs geschäftlich in Japan Fuß zu fassen? Das ist ja kulturell wirklich sehr anders. Ja?
Ach ja, ich muss ja voranschicken, und das wissen auch viele der Geschäftspartner in Japan selbst nicht. Ich bin kein Japanologe. Wir haben rund 60 Japanologen bei uns in der Firma, die für uns die Reisen leiten. Wir haben 2 Japanologen in der Firma in der Zwischenzeit. Aber damals bin ich selbst gestartet, nämlich mit Englisch und mit einem genauen Blick, wie machen das die Japaner? Wie begegnen die sich? Wie vorsichtig kontaktieren die sich gegenseitig, unterhalten sich, verbeugen sich? Und das war kopieren. Ja, kopieren und genau hinschauen, wie schwer war das? Der Einstieg in Japan war schwer. Das ist ohne Zweifel so. Die Japaner sind enorm misstrauisch. Ja, ich hoffe, ich trete da niemanden unserer Geschäftspartner zu nahe, aber die Japaner sind enorm misstrauisch. Und ja, was konnte ich denen auch bieten? Ich musste ja zuerst mal Kontakte haben, nämlich Hotels, Bus-Operator etc. Und das war einfach an das Produkt zu glauben und Stück für Stück, Jahr für Jahr, wir haben im ersten Jahr, kann ich mich gut erinnern, hatten wir 17 Gruppen, also irgendwas um die 300 bis 400 Passagiere damals, das war der Einstieg, und darauf aufgebaut über die Jahre. Und nach kurzer Zeit habe ich schon gemerkt, wie einfach oder wie nahbar die Japaner sind. Nämlich nicht über große Versprechungen kommen sie denen nahe, sondern ganz einfach, die Japaner sind enorm gute Geschäftsleute. Mhm. Wir müssen uns erinnern, die Japaner sind drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und sind enorm erfolgreich auf vielen Gebieten, aber nicht im Tourismus. Und aber einfach dran zu bleiben und den Leuten ein zuverlässiger Geschäftspartner zu sein, das ist der Erfolg der Firma letztendlich.
Wieso denken Sie, sind die Japaner nicht erfolgreich im Tourismus? Also warum gibt es auch ja heute noch ein paar Schwierigkeiten, wenn man mit japanischen DMCs zusammenarbeitet? Dass ich schwer, also ich hoffe, ich tritt natürlich in Fettnäpfchen, das passiert auf jeden Fall. Aber man hat halt so ein bisschen schwer, den zu vermitteln, was deutsche, europäische Urlauber wirklich sehen wollen. Dass das halt ein bisschen anders tickt, als wenn japanische Urlauber durchs Land reisen. Woher kommt das, denken Sie? Wir Europäer, wir würden ja auch sofort neue Geschäftsfelder sehen, oder? Also warum sehen die Japaner nicht das Business, was dahinter ist? Oder warum fällt es denen so schwer, das so zu sehen?
Es treffen ja 2 aufeinander. Einmal den japanischen Vermarkter, einmal den deutschen, den japanischen Verkäufer, den deutschen Touristikeinkäufer jetzt bei den Veranstaltern. Und ganz offen, das ist vielen deutschen Veranstaltern, es ist vieles in Anführungsstrichen zu umständlich, zu langwierig. Der Japaner möchte zuerst wissen, was ist denn das für ein Typ, mit dem ich hier zusammen, ja? Interessiert er sich für den Fußball oder hat er Frau, 2 Kinder? Wo lebt er in Hamburg? Und den Menschen dahinter zu verstehen, das ist für die Japaner enorm wichtig in der Geschäftsbeziehung. und nicht gleich anzukommen. Ich kenne das von mir selbst. Man sitzt mit einer Agentur zusammen, fährt in ein Land, was man neu bewerben will, und dann hat man dahinter schon ganz konkrete Pläne, auch Wachstumspläne. Das interessiert die Japaner zuerst mal nicht. Im Gegenteil, die sind da wirklich ein Stück auch abgeschreckt, wenn man mit großen Zahlen ankommt. Japaner, da kommt wieder das, so ein bisschen das Misstrauen. Und ich denke, dieses Aufeinandertreffen auf der einen Seite dieses wenig Zugängliche der Japaner im ersten Moment, nachher sind das wunderbare Trinkkumpels, eine Herzlichkeit, eine persönliche Verbindung auch über das Jahr, auch jetzt gerade während der Corona-Krise. Aber der Einstieg ist schwer, und wenn man das verstanden hat, dann hat man den Fuß drin.
Vertrauen ist da ja sicher ein ganz wichtiger Faktor, ne? Dass absolut. Man mit Menschen, denen man nicht vertraut, auch nicht einfach einen Vertrag unterschreibt. Ne?
Absolut.
Sondern dass man eine Beziehung aufbaut, die dann auch über den Vertrag hinausgeht. Und das ist dann ja oft, und das habe ich auch in China oft gesehen, Beziehungen, die ein Leben lang halten, ne? die über das rein schriftlich verklausulierte Geschäftsding, was man gemeinsam aufzieht, ja dann auch hinausgeht. Aber kommen wir mal in die Gegenwart. Wie sieht es denn in Japan derzeit mit dem Pandemiegeschehen aus?
Gut, worauf wir schauen, ist Olympia. Denn wenn, ich weiß nicht, in Deutschland scheint es im Moment nicht durchgedrungen zu sein, dass Olympia ohne Zuschauer aus dem Ausland stattfinden wird. Die Entscheidung ist in den japanischen Medien seit dem letzten Mittwoch oder Donnerstag durch, aber hier in Deutschland noch gar nicht irgendwo angekommen. Ich habe sie in keinem Medium gefunden. Also Olympia ohne Zuschauer, das ist den Japanern zu riskant. Die Japaner gehen davon aus, dass sie erst komplett auch im September durchgeimpft werden, sein werden. Die Impfungen haben leider auch in der letzten Februar, ersten Märzwoche begonnen in Japan, auch mit einer Priorisierung, ähnlich wie bei uns. Japan war ganz früh eines der natürlich durch den Tourismus aus China betroffenen Länder. Wir erinnern uns im letzten Februar, Anfang März noch an die Diamond Princess, wo viele hundert Passagiere, damals Kreuzfahrtpassagiere, betroffen waren oder mit Corona infiziert waren im Hafen von Yokohama, und dann die ganzen Geschichten, die darum kursierten. Wir sind im letzten Jahr in Japan noch gewesen mit unseren Gruppen, mit dem letzten Abflug 16. März. Die Reisewarnung in Deutschland kam dann am 17. März und war im Grunde genommen, da war dann wirklich dann auch für uns die Abreisen vorbei. In Japan gibt es in der Zwischenzeit rund 450.000 offiziell mit Corona Infizierte. In Deutschland sind wir bei 2,7 Millionen so etwa. Und es gibt rund offiziell 7.500 Tote an oder mit Corona gestorben. Das sind die offiziellen Zahlen.
Ja, aber ja, schon erstaunlich. Es hört sich nicht so dramatisch an wie bei uns zum Beispiel. Und das Ganze hat man auch ohne Lockdown wohl geschafft, soweit ich informiert bin. Reisen denn die Japaner gerade schon wieder selber im eigenen Land? Kennt man das überhaupt in Japan? Das eigene Land erkunden?
Es gab im letzten Jahr eine Promotion der japanischen Regierung. Jeder kriegte einen Scheck und sollte im eigenen Land reisen. Das wurde ganz gut angenommen, bis dann zum Herbst hin die Situation wieder kritischer wurde und man hat das dann gestoppt und man wollte dann auch wirklich keine große Mobilität im Land mehr haben. In der Zwischenzeit, oder wir sehen es ja immer wieder, alle 3, 4, 5 Monate gibt es einen sogenannten Ausnahmezustand, der dann auch in Deutschland groß in den Medien ist. Aber was bedeutet Ausnahmezustand in Japan? Die Firmen arbeiten normal, die Schulen arbeiten normal, die Restaurants sind offen. Es wird an Vorsicht appelliert, an Masken sowieso. Und die Restaurants und die Geschäfte sind abends dann vielleicht schon um 19:30, 20 Uhr. Das überzieht auch niemand geschlossen. Es überzieht niemand der japanischen. Also die soziale Kontrolle ist dann enorm groß, Niemand würde in einer, wie das in Japan typisch ist, in einer Restaurantzeile oder Restaurant- oder Ausgehviertel, da ziehen die Jalousien hoch, einer nach dem anderen, und dann ist um 8, um 8:30 ist dann auch der Tag gelaufen.
Wie sind Sie denn als Japan-Veranstalter, und wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, Sie sind ja unglaublich erfolgreich. Sie haben das eben so bescheiden dargestellt, wie Sie angefangen haben, aber Sie waren ja wirklich maßgeblich daran beteiligt, Japan in den deutschsprachigen Quellmärkten als Destination groß zu machen. Wie sind Sie als Japan-Veranstalter von dieser Krise jetzt betroffen? Das ist ja auch nicht die erste Krise, die Sie mitmachen, also die erste große Krise.
Also wir haben dann im März, April unsere Touren, klar, wir konnten nicht mehr fahren, wir konnten keine Abreisen mehr anbieten. Wir waren beschäftigt einige Wochen noch mit einer Rückabwicklung und haben dann aber bereits im Mai das Programm für 2022 aufgelegt, konzipiert, kalkuliert, an die Veranstalter gegeben. Erinnern wir uns an den letzten Mai. Da war für mich das Jahr 2020 war für mich nicht mehr realistisch, dass da im Herbst noch etwas kommt. Die Impfungen waren weit und wir haben dann auf 21 gehofft und wissen jetzt so viel, dass wir in 21 bis Mai haben wir unsere Touren im Moment abgesagt. Und ich weiß nicht, durch die Olympia-Entscheidung auch ohne Zuschauer, ohne ausländische Zuschauer, ob wir überhaupt in 2021 noch Touren an den Start bekommen. Ja, das bedeutet bei uns in Zahlen ausgedrückt, ja, jedes Jahr rund 25 Millionen, also Umsatz rund 50 Millionen durch Corona jetzt irgendwo absehbar, ja, Umsatzschaden.
Vom Umsatz mal abgesehen, was meinen Sie, bedeutet diese Krise auch für die Qualität der Reisen? Also was passiert, wenn Menschen, nicht nur in Japan, aber generell in vielen Zielgebieten, wenn die Expertise schwindet, wenn die Reiseleiter sich neue Jobs suchen und vielleicht auch nicht in die Touristik zurückkehren? Was ist Ihre Einschätzung, was die Qualität der Reisen angeht in der Zukunft?
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Gerade ich betrachte jetzt die Fernreisen, ja, die Studienreisen, die Fernreisen. Viele Länder, die nicht so schnell wie die erste Welt in Japan zurückkehren werden. Wenn ich an den gesamten asiatischen Bereich irgendwo denke, Indonesien und Indien und auch Südamerika, die werden sich weitaus schwerer tun. Da wird es länger dauern, bis die Bevölkerung so weit durchgeimpft ist. Und da wird wahrscheinlich noch unterschiedlich nach den Destinationen, aber wahrscheinlich noch ein Jahr drauf gehen. Aber ich bin auch nicht sicher, ob wir im Februar, März 22 wieder dabei sind, aber ja, dann irgendwo zum Sommer, zum Herbst 2022. Unsere Mitarbeiter, wir sind 16 in Hilden bei Düsseldorf, sind in der Kurzarbeit, wobei wir jetzt 2 Monate haben, wo wir doch ganz, ganz gut beschäftigt sind, nämlich mit der Erstellung der Programme 2022 jetzt. Ja.
Das kann man ja ruhig sagen, Sie produzieren ja Reisen eigentlich für all die großen Reiseveranstalter hier in Deutschland, für Japan, und sind bekannt für Zubucherreisen hier auf dem deutschen Markt. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz erläutern, was das genau ist, was man sich unter Zubucherreisen vorstellen kann?
Wie war es früher? Wie war es bis in Ende der 90er Jahre? Die Veranstalter haben ihr eigenes Klientel für Japan gehabt und haben versucht, eine Gruppenreise muss nachher irgendwo eine kritische Größe haben, um die Fixkosten, Busse, Reiseleiter und so weiter. Und da sind viele dran gescheitert und haben einfach ihre Gruppen nicht auf die, hatten Buchungen, aber haben ihre kritischen Größen nicht bekommen, oder die kritische Größe war so tief angesetzt. Das heißt, da kalkuliert man nachher mit 8 oder 10 oder 15 Leuten. Und wir sind hingegangen und haben gesagt, wir haben viele der deutschen Veranstalter konsolidiert, die buchen auf unsere Termine zu. Die Touren sind alle garantiert, das heißt, der Kunde, der Veranstalter, das Reisebüro wissen, diesen Umsatz, diese Reise wird in jedem Falle stattfinden. Wir garantieren dafür. Und dieses System hatte von Anfang an Erfolg.
Mhm. Werden Sie auf dieses Modell setzen, wenn es wieder losgeht? Ist das also wirklich ein ganz klares strategisches Bekenntnis auch zu diesen Zubuchereisen für die Zeit nach der Krise, oder?
Ja. Wir beobachten leider den Marktaustritt einiger Veranstalter in der Zwischenzeit. So übers Jahr gesehen, geht jeden Monat der ein oder andere leider unserer Kunden, der aus dem Markt geht. Hm. Lange etablierte Veranstalter, die nicht mehr da sind. Hm.
Andi und ich, wir wurden ja auch, das kann man ja hier auch sagen, von der japanischen Fremdenverkehrszentrale beauftragt, ein 6-folgige Japan-Podcast zu produzieren. Der ist jetzt auch abgeschlossen. Hat uns furchtbar viel Spaß gemacht. Kann man jetzt auch hören, übrigens auf der Seite vom japanischen Fremdenverkehrsamt.
Schön Werbung gemacht.
Muss doch auch mal sein. Und da haben wir festgestellt eigentlich, wie vielfältig Japan ist, wie divers eigentlich Japan ist. Also das hat man eigentlich als, ich sag jetzt mal, Durchschnittsdeutscher überhaupt gar nicht so auf dem Schirm. Wie würden Sie Japans Mehrwert als Destination beschreiben?
Also ich denke, viele der Themen sind ja in der Zwischenzeit zum Greifen. Zum Beispiel das Thema Essen. Mhm. Das Thema Sicherheit, das Thema Service und natürlich das Thema eine enorme, ich finde, unter der Oberfläche, und da führen unsere Touren hin, unter der Oberfläche eine enorme Exotik. Mhm. Mhm. Ich gebe Ihnen mal zum Beispiel ein Beispiel. Es gibt in Kawasaki bei Tokio, gibt es Anfang April, erstes Wochenende im April, gibt es ein sogenanntes Penis-Festival, ein Fruchtbarkeits-, Sie kennen es vielleicht, ne? Schon mal drüber gelesen.
Ja. Wir haben sogar schon mal drüber geredet im Podcast.
Also, okay. Also.
Ne? Lang ist's her.
Das ist wirklich Exotik. Das ist kein Voyeurismus, sondern das ist Fruchtbarkeitsritual. Mhm. Ja, da werden Falli auf großen Gestellen unter einer Musik, einem wirklichen Jubel, werden die durch die Stadt getragen. Die Mädchen kaufen sich Lollis, Falli Lollis und sitzen im Garten, im Park. Also, ne? Und so gibt es eine ganze Reihe wirklich Erscheinungsformen in Japan, die uns so fremd sind. Und deswegen sage ich einfach, Leute, fahrt mit unseren Touren, denn ihr seht viel, wenn ihr es individuell macht. Aber ein Japanologen, ein Reiseleiter von uns dabei, der bringt nachher nochmal einen deutlichen Mehrwert, weil ihr seht viel und versteht wenig nachher, wenn ihr alleine fahrt.
Wie oft wurde denn die Reise zu dem Fruchtbarkeitsfestival gebucht?
Haben wir nicht. Nein, ist immer so ein bisschen, wenn man die Tour designt, muss man immer wieder gucken. Es gibt es nur einmal im Jahr, also ein einziger Tag. Und aber es gibt natürlich genügend weitere Beispiele, wo wir zu Festivals fahren. Und da ist Japan so traditionell, weit weg von dem Image Industrienation, Beton, sondern man muss mit dem Brennglas irgendwo in die, Sie wissen selbst, in die kleinen Gassen gehen. Ja. Und schon sind die Erscheinungsformen so unterschiedlich zu uns und es gibt so viel zu bestaunen. Ich habe es erwähnt, das Thema Service und Sicherheit, Pünktlichkeit, Zuvorkommenheit, ich finde es grandios. Und das Feedback der Leute ist überwältigend auf unseren Reisen.
Sie haben gerade das Fruchtbarkeitsfestival in Kawasaki erwähnt. Aber was sind denn so Ihre Lieblingsorte und Geheimtipps für Japan, insofern Sie das auch preisgeben möchten? Das ist ja immer so ein Ding mit Geheimtipps, ne? Die will man ja eigentlich gar nicht sagen. Ne? Oder ist es Kawasaki und das Fruchtbarkeitsfestival?
Also durchaus, wenn man ausgerechnet zufällig da ist an dem Wochenende, hinfahren. Ja? Also ich bin ein Kunstfan und es gibt eine eine Museumsinsel in der Inlandsee, heißt Naoshima, und hat dort ein Bauunternehmer dort aus Okayama, hat dort vor vielen Jahren zusammen mit dem japanischen Architekten Tadao Ando eine Museumslandschaft letztendlich unter architektonischen Gesichtspunkten gebaut. Das ist für mich ein ganz spezieller Tipp, haben wir auch bei uns im Programm. Es gibt weitere architektonische Highlights, zum Beispiel in der Nähe des Fuji gibt es ein Museum eines japanischen Fotografen, Hiroshi Sugimoto. Der hat sich dort immer auch entsprechend der chinesischen Philosophie, Feng Shui, ein Museum dort mit Blick auf den Pazifik erbauen lassen. Die Materialien stimmen. Das ist und einfach von Tokio aus zu erreichen. Allerdings nur zweimal am Tag 50 Personen, zwei Tage in der Woche geschlossen. Also ganz exklusive Geschichte, wenn man sich das aber vorher bucht. Das ist jetzt vielleicht ein Tipp für auch Individualreisende. Kann man sich vorher buchen, einen Slot buchen und unbedingt hinfahren.
Erstaunlicherweise diese Insel Naoshima, Sie sind bereits der Dritte, der im Rahmen dieser ganzen Japan-Podcast-Geschichten, die wir machen, das erwähnen. Also
man muss hinfahren wohl.
Naoshima, wir sagen es nochmal, wir werden dafür nicht extra bezahlt. Naoshima, scheinbar wirklich absolut sehenswert. Ne?
Ja.
Bin auch sehr neugierig geworden.
Unbedingt. In Tokio haben wir eine neue Geschichte, das heißt Team Lab. Mhm. Das ist eine Landschaft von Lichtinstallationen. Eine wirklich eine fantastische Landschaft, die sich immer wieder in einem großen Gebäudekomplex wunderbar dort zu verweilen und sich diese verändernden Lichtkunstwerke im Grunde genommen, in denen sie sich selbst fortbewegen und die sie selbst so ein Stück mitgestalten können, sicher ein absoluter Tipp für Tokio neuerdings.
Eine Arbeitskollegin von mir war 2019, waren sie in diesem Museum. Und sie fand das wirklich faszinierend. Und die Bilder, die sie mir dann da gezeigt hat oder die Videos, das ist also unglaublich. Das, man denkt wirklich, man wäre in einer anderen Welt und mit so viel Liebe auch gestaltet worden. Und man findet auch sehr viele Bilder auf Instagram über diese Installation da auf jeden Fall.
Nicht abschrecken lassen durch, wenn es heißt, da muss man lange stehen oder wenn man sich auch dort nähert. Man sieht quasi Schlangen so ein bisschen um zwei Häuserblocks oder so. Mhm. Aber das ist in Japan nie so. Die Japaner sind enorm, enorm fähig, solch einen großen Andrang auch zu managen. Mhm. Und man steht dort und das ist keine halbe Stunde, steht man in so einer fließenden Schlange, immer bewegt sich was und plötzlich ist man drin.
Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen gehört. Was war denn die beliebteste Reise vor der Pandemie oder welche Reise würden Sie Japan-Einsteigern empfehlen? Es geistert da immer wieder dieses Wort goldene Route durch die Gänge. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ach, goldene Route ist eigentlich ein Begriff, den die Japaner erfunden haben. die ist wirklich golden. Also klar, über den Preis der Reisen verkaufen sich natürlich die Touren am besten. Das sind auch unsere Touren. 9 Tage, 10 Tage. Wir bieten Touren zum Beispiel über die Discounter an. Das haben wir schon zurückgehend in das Jahr 2008, 2009 gemacht. Also Discounter bieten, sind sehr gute Japan-Anbieter mit qualitativ hochwertigen Reisen. Mhm. Also goldene Route, 2-3 Tage Tokio, Ausflug zu dem Mausoleum in Nikko, eine Nacht am Fuji, Fahrt durch die japanischen Alpen, da geht's oft dann zu den Schneeaffen in Nagano, die dort in den heißen Quellen, also Nagano, das ist Wintersportgebiet und damit auch richtig frisch bis weit in den April, Anfang Mai rein, dann kommen die Schneeaffen, kommen dort aus den verschneiten Bergen und baden in einem heißen Onsen und können sie ganz nah ran und entzückende Bilder machen. Dann geht's nach Takayama entlang der Japanischen See. Kleines Kyoto mit schönen alten Gassen und Miso-Geschäften und kleinen Sake-Brauereien und dann zum Abschluss Kyoto.
Sie vermissen es auch, ne? Man hört das. Das schwingt so ein bisschen Sehnsucht mit, wie Sie davon erzählen. Ne?
Ja, ich war jetzt zum zweiten Mal, werde ich nicht in der Kirschblüte in Japan sein. Sonst gebe ich offen zu, lege ich mir meine Dienstreisen so, dass ich zur Kirschblüte da bin. Und das ist schon ein ganz besonderes Ereignis. Das steht jetzt an. Ne? In einer guten Woche geht das in Tokio los, im Süden natürlich längst. In Okinawa und in Nagasaki und Hiroshima, da müssten die Kirschen eigentlich jetzt schon blühen.
Ich habe da schon ein paar Mal erzählt, meine erste Begegnung mit Japan war tatsächlich Okinawa. Und jedem Japaner, dem ich das erzähle, der nicht aus Okinawa ist, der schlägt dann die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, das kann ja gar nicht sein, dass dein erster Eindruck von Japan Okinawa war, weil das ist ja so weit weg von allem anderen und vom Festland und so weiter, und also von der großen Insel Honshu. Aber für mich war das unglaublich interessant zu sehen, wie da, also was da zusammenkommt an Kultur, auch dort in dieser Inselgruppe Okinawa, an Vielseitigkeit. Ich habe gerade im Vorspann, habe ich schon meine Geschichte erzählt, von der kleinen Insel Miyakojima und der Gerhard-Schröder-Straße, die man dort findet. Ja. Also das waren so meine ersten Eindrücke von Japan, waren eigentlich genau das, was Sie sagen. Das war vieles sehr überraschend, aber alles angenehm überraschend. Also so eine angenehme Exotik. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, mit der Japan wirklich punkten kann. Ne?
Absolut.
Dieser Überraschungsmoment, der so einzigartig ist. Ne?
Wir haben, Anni und ich haben in jedem unserer Podcast-Folgen sehr, sehr viel immer auch über Essen geredet. Und ich muss auch gestehen, hier in Frankfurt, es gibt auch ein paar sehr, sehr gute Japaner, finde ich zumindest. Ich war leider halt wirklich auch seit 15 Jahren nicht mehr in Japan, deswegen authentisches japanisches Essen, weiß ich nicht, ob es das hier in Frankfurt gibt, aber mir schmeckt es auf jeden Fall. Haben Sie einen Geheimtipp für unsere Hörer, was man außer, also natürlich, es gibt Ramen, es gibt Sushi, darüber haben wir auch geredet. Was soll man unbedingt probieren, wenn man noch in Japan ist?
Vor allem, was nicht Ramen und nicht Sushi ist.
Ja, genau, ja.
Gut, wenn Sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, würde ich einmal ein richtiges Kaiseki versuchen, also ein wirklich durchgetaktetes, ein wirklich komponiertes Mahl. Ohne Hauptspeise jetzt, sondern eine Abfolge von wirklich fein aufeinander abgestimmten kleinen Gängen. Da sprechen wir über 8 bis 10 bis 12 Gänge ungefähr. Und die natürlich dann immer serviert in einer wirklichen schönen Keramik, schöne Wabi-Sabi, ein wichtiges Wort der Japaner, nämlich so ein bisschen auch abgenutzt, bisschen schrumpelig. Ne? So manche Sachen, das ist in der japanischen Philosophie ganz wichtig. Solche, so schön wie die auch meisten finden bei uns, aber es geht nichts darüber, für einen Japaner eine Wabi-Sabi-Keramik zum Beispiel in der Hand zu halten, die zu betrachten, die eventuell dann zu kaufen oder im Restaurant eben anlässlich eines solchen Kaiseki-Dinners zu haben. Alle Welt spricht natürlich von Kobe oder von Japanese Premium Beef. Das muss nicht unbedingt Kobe sein, das kann Umi sein, das sind diese fein marmorierten, fetten Steaks. Da gibt es dann nachher, je nachdem, nur 100 oder 100, 120 oder maximal mal 150 Gramm auf dem Teller. Das ist für uns, ist aber auch nur wieder eine Komponente eines gesamten Essens. Und da haben wir dann eben entsprechende Preise. Wenn Sie da an der Metzgerei vorbeiliegen, die haben dann nach außen in der Scheibe, haben die diese unterschiedlichen Qualitäten auch liegen. Und da sind wir dann schon bei 100 Gramm ungefähr im Einkauf, je nachdem. 100 Gramm geht vielleicht bei 30 los, 40, 50, 60 Euro. 100 Gramm im Einkauf in einer Metzgerei für so ein schönes Stück Japanese Premium Beef.
Also nichts für die Frühstücksstulle, sondern das ist schon was anderes. Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen Werbung dann in eigener Sache. In Folge 6 unserer sechsteiligen Serie reden wir auch ein bisschen über Kaiseki. Und da haben wir auch ein ganz interessantes Gespräch mit einer japanischen Meisterköchin, die uns so ein bisschen in das Thema Kaiseki eingeführt hatte.
Und ich habe noch tatsächlich, bevor wir wahrscheinlich jetzt gleich auch zur Schnellfragerunde bekommen, noch eine persönliche Frage, weil Sie kennen sich da bestimmt sehr, sehr gut aus. Ich bin ein japanischer Whisky-Fan. Kennen Sie sich da aus? Was würden Sie mir empfehlen? Wohin soll ich fahren? Was muss ich mir angucken? Und ist es einfacher, in Japan die Whiskys zu bekommen als in Deutschland?
Also jetzt haben Sie mich bei einer Frage erwischt, die mir auch öfter gestellt wird und wo es dann heißt, kannst du mir so einen, weiß nicht, 12 Jahre alten, ich komme da nicht dran, kannst du mir das nächste Mal einen aus Japan mitbringen?
Und ja,
ich
muss sagen,
nein, ich komme auch nicht dran an die Nikas und Santoris. Also ich bin jetzt kein Whisky-Experte.
Also die zweite Frage brauchst du gar nicht stellen, Sven.
nein, alles klar. Ganz, ganz, ganz schwierig, auch in Japan ranzukommen. Ja. Mhm. Und da sprechen wir dann gleich über Preise von 3, 4, 5, 600,
ne? Ja, genau. Limitierte Auflagen, gibt's halt nur so und so viele Flaschen und meistens gehen die halt schon, also kommen die gar nicht in den öffentlichen Verkauf, sondern gehen schon vorher unter der Ladentheke weg oder werden auf Jahre vorreserviert. Und ja, vieles bleibt in Asien und wenig kommt rüber nach Europa.
Was für ein schönes Schlusswort.
Was, sind wir schon zum Ende, oder?
Nein, noch nicht ganz. Wir haben noch eine Schnellfragerunde, die wir mit jedem Gast machen, wo es zum Schluss der Gast zwei Optionen kriegt, aus der er dann auswählen muss, müssen sie eine Entscheidung treffen, ob sie das erste oder das zweite auswählen. Und die erste Frage, die stellt Sven.
Ja, Düsseldorf oder Hamburg?
Hamburg.
Jawohl.
Tut mir weh, aber gut. Ich bin halt Düsseldorfer eigentlich. Oder so ein bisschen.
Meine Frau ist Hamburgerin. Ich habe in Düsseldorf studiert, bin nach über viele Umwege wieder zurückgekommen und jetzt fast seit 30 Jahren in Düsseldorf gewesen. Und ich fahre morgen wieder hin und freue mich jetzt schon drauf.
Okay. Sehr schön. Damit kann ich leben, aber Andi freut sich trotzdem ein bisschen mehr als ich.
Ja, das kann eigentlich nur die richtige Antwort sein. Zweite Frage, Tokio oder Kyoto?
Ich würde jetzt sagen Naoshima, aber nein. Kyoto ist das kulturelle Herz und aber keine Japanreise ohne Tokio. Also Kyoto, aber trotzdem.
Gute ja. Antwort.
Shinkansen oder Mietwagen in Japan?
Für eine kurze Reise absolut den Shinkansen. Mhm. Aber keine Angst vor dem Mietwagen. Mhm.
Das ist also einfach zu machen alles. Ne?
Das ist mit einem Führerschein, das geht allerdings nicht mit dem internationalen Führerschein, sondern Sie brauchen eine Übersetzung des sozusagen des japanischen ADAC, den muss man dann über eine Agentur oder über uns besorgen. Das heißt, das ist eine Übersetzung des deutschen Führerscheins durch die JAF, Japan Automobile Federation.
Da helfen Sie auch bei.
Also wer uns von den Reisebüros, von unseren Reisebürokunden danach fragt, den besorgen wir den über unseren Tokio-Vertreter. Und ansonsten die Navis in Japan sind total zuverlässig.
Super. Ich versuche hier den Sven zu einer Wohnmobilreise durch Japan zu bewegen, aber er winkt
ab. Lieber Kapselhotel als mit dir im Wohnwagen.
Echt. Obwohl, ich bin ja halber Engländer, also das Linksfahren, das fällt mir nicht schwer. Kein Problem.
Aber unterwegs im Wohnwagen, es gibt, ich weiß nicht, also besser rausschneiden. Ne? Also wirklich, Wohnwagen fällt mir nicht so richtig was ein, weil ich finde, es gibt unterwegs zu wenig Höhepunkte in Japan. Mhm. Also wenn man so auf gewissen Strecken ist, dann man muss auch, ne, wenn die Jahreszeit noch okay ist, dann ist das schon mal ein Punkt, der gut ist. Aber ansonsten es gibt keine wirklichen Höhepunkte unterwegs. Es gibt wirklich ziemlich triste, verlassene Bergdörfchen mit wenig Jugendlichen und jungen Leuten mehr, sondern da wohnen noch die Alten. Es gibt keinen Marktplatz, es gibt keine Marktkneipe, das gibt es doch nicht. Das ist nicht so wie hier, wo sie schön über Land fahren. Und
keine Kneipen jetzt haben sie mich, also Wohnmobil ist raus. Wohnmobil ist raus. Nächste Frage, Wiener Schnitzel oder japanisches Tonkatsu-Schnitzel?
In Japan Tonkatsu, in Wien Wien.
Okay, den lassen wir mal gelten.
Kurze Frage, Tonkatsu-Schnitzel, kurze Erläuterung für unsere Zuhörerinnen und Hörer.
Ja, das ist im Grunde genommen auch ein paniertes Schweine, das Wiener Schnitzel ist ja ein Kalb, aber in Japan ist das Tonkatsu ein Schweineschnitzel in der, paniert, kurz ins Fett gehalten. Dazu allerdings kein Kartoffelsalat, sondern einen fein geraspelten Krautsalat.
Und der Unterschied ist halt, es ist frittiert, ne? Und das ist auch eine andere Panade als beim Wiener Schnitzel.
Richtig.
Das ist diese Panko-Panade. Und noch etwas rosa in der Mitte.
Sie kennen sich aus. Ja.
Wann servierst du es? Wann lädst du uns ein? Hä?
Wenn du mit mir ins Wohnmobil steigst.
Okay, ich mach schnell weiter. Strand oder Museum?
Einfache Antwort, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Also Museum. Die Strandsaison ist relativ kurz und dann ist sie für unseren Geschmack dann doch relativ, sage ich mal, überlaufen.
Ja.
Das ist auch auf Okinawa so schön, wie die Strände sind, aber wenn da die Schulferien sind im Mitte Juli bis Mitte August, das ist dann die Hauptzeit und die Strände machen auch relativ, die öffnen erst im April und schließen schon wieder im November, ist eine relativ kurze Saison, obwohl wir machen auch Touren mit kurzem Strandurlaub, Strandaufenthalt von 4-5 Tagen, wird gut angenommen.
Gibt auch wirklich schöne Strände dort.
Ja. Sind schöne Strände, ja.
Rede von Stränden. Okinawa oder Hokkaido? Also Okinawa im Süden, Hokkaido, große Insel im Norden.
Okinawa für den Strand und Hokkaido zum Wandern, zum Wale beobachten. Bären beobachten kann man eigentlich nicht sagen, aber es gibt gewisse gesicherte Trails, die durch Gebiete mit Bärenpopulationen führen. Und dann natürlich zum Skifahren zum Beispiel nach Niseko oder nach Sapporo. Das ist allerdings jetzt nicht unser Metier in der Firma.
Man könnte sagen, einmal im Leben Bären beobachten und dann sterben.
Ja, es gibt immer wieder unangenehme Begegnungen zwischen Bären und Menschen. Die Bären kommen immer näher ran, gerade so zum ausgehenden Winter, Frühjahr, finden keine Nahrung mehr und kommen dann immer näher an die Ortschaften.
Es gibt eine legendäre Geschichte von einem menschenfressenden Bär in Hokkaido, wurde auch mehrfach verfilmt, eine ganz legendäre Geschichte. Wer sich für japanisches altes Kino interessiert, das ist wirklich so diese eine ganz mystische Geschichte.
Aber wir machen den Podcast, um Lust auf Japan zu machen, oder? Ich wollte mich nur noch mal versichern, dass wir alle ein Ziel vor Augen haben.
Ja, die Japaner, besonders die Japanerinnen, die flippen dann ja immer wieder aus. Die flippen bei Katzen aus, bei Hunden aus und natürlich auch bei Bären. Und dann ist natürlich auf Japanisch alles Kawaii. Ne? Kawaii. Wie süß. Ach, wie süß ist denn der kleine Bär? Ne?
Ja, ganz genau. Sehr schön.
Zur nächsten Frage. Oktoberfest oder Kirschblütenfest? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Oktoberfest ist meistens, es gibt auch Gärten, Biergärten draußen, aber meistens drinnen und das Kirschblütenfest ist draußen. Und von der Stimmung ist das grandios in Japan. Also die Leute flippen aus, die Leute trinken auch zu viel und man sieht viele rote Gesichter. Es gibt keine Weißwurst, aber dafür gibt es zum Beispiel ein Tonkatsu oder irgendwelche Spießchen oder gebratenen Fisch oder gebratenen Yakisoba, gebratene Nudeln. Kirschblütenfest ist wirklich, und das machen wir zum Beispiel mit unseren Touren, wo wir wirklich hingehen und unter den Kirschen, unter den Lampions Plätze reservieren. Da gehen wir mit den Leuten hin. Jeder stellt sich in die Reihe an beim Grill und dann hoch die Tassen.
Ich bin dabei. Ich bin überzeugt, auf jeden Fall. Vorletzte Frage. Kaiseki-Dinner oder dann doch die guten alten Ramen-Nudeln? Sie müssen sich für eins entscheiden.
Also Ramen-Nudeln lieber mittags, Kaiseki abends. Und dann ist ja das Verrückte, zum Beispiel die japanischen Geschäftsmänner, wenn die früh, die gehen dann für einen feuchtfröhlichen Abend, gehen die aus dem Büro um 5, 5:30, dann fängt nämlich die Ginza und die Kneipenviertel um Shibuya und so weiter die beginnen dann schon so langsam zu funkeln und dann geht man essen mit den Freunden und dann fährt man eine Stunde oder auch 1,5 Stunden in der Bahn nach Hause. Und bevor sie nach Hause fahren, dann hat nämlich der Ramen-Shop am Bahnhof hat nämlich noch offen. Dann gibt es nämlich noch eine Ramensuppe abends kurz vorm Schlafengehen. Ja. Japaner denken nur ans Essen und entsprechend gut ist die Qualität.
Das macht sie auch so sympathisch.
Ja, das stimmt. Zur letzten Frage und dann haben sie es geschafft. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
Für mich selbst.
Mhm. Für Sie?
Ja, jetzt kann es für mich gerne losgehen. Ich bin viel unterwegs, nicht nur in Japan, in Griechenland und auch in vielen anderen auch Fernreisedestinationen immer wieder. Einmal im Jahr eine Fernreise, nicht nach Japan.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Wohin dann, wenn man fragen darf?
Ich hatte jetzt... hatte eine größere Tour zum Kailash vor. Kailash kennen Sie. Mhm. Der berühmte Berg der Buddhisten, der Bohn-Religion und viele andere.
3 bis 4 Tage dauert es, um ihn zu umrunden. Ja.
Auf Knien noch länger.
Ja. Das ist, ja, Sie kennen sich gut aus. Also das ist noch ein Ziel von mir. Einmal um den Kailash.
Schön. Einmal um den Kailash. Gemeinsam sind wir heute nach Japan gefahren. Wir bedanken uns recht herzlich beim Geschäftsführer von JF Tours, Herr Johannes Frangenberg. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank. Und hat auch Lust auf ich habe jetzt noch mehr Lust auf Japan, oder? Ich muss jetzt definitiv, Reisen soll wieder losgehen. Ich will
unbedingt.
Ich will nach Japan fliegen, auf jeden Fall.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ne? Ja, sehr gerne. Danke Ihnen auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans.
Und wenn ihr uns etwas schreiben wollt, könnt ihr das natürlich wie immer tun auf Instagram oder Facebook unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite, die ihr auf hinundwegpodcast.de findet. Wir bedanken uns recht herzlich bei Johannes Frangenberg für seine Einsichten zum Thema Reiseland Japan. Vielen Dank nochmal.
Ich danke, hat Spaß gemacht.
Tschüss. Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.